Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von 1912, dem Esponenten-Podcast. Mein Name ist Tobi, neben mir sitzt der Lukas. Ich grüße dich.
Hallo. Das klingt so wie die allererste Folge, die wir jetzt aufnehmen.
Ich wollte gerade sagen, ja, so ein bisschen, ich dachte mal so ein bisschen nüchterner.
Vielleicht sind ja auch neue Hörer da. Also genau. Und schön, dass ihr euch für diesen Podcast entschieden habt. Ein sehr schlechter Zeitpunkt in diesem Fall.
Na gut, aber ich glaube tatsächlich, so die Folge des Derbys könnte immer ein ausschlaggebender Punkt sein, mal bei uns reinzuhören.
Das ist richtig.
Und ich dachte mir etwas nüchterner die Vorstellung, denn wir müssen, glaube ich, auch mal etwas nüchterner das Spiel betrachten. Also nicht, dass wir uns im Stadion an der Bremer Brücke die Kante gegeben haben, um Gottes Willen. Aber
da gab es auch einige.
Ja, da gab es auch einige, definitiv. Ich habe zwischendurch noch die Frage gestellt, ob denn hier wieder Herforder alkoholfrei ausgeschenkt wird. wir haben ein Problem und wir wollen drüber reden.
Ja, das ist richtig. Wir haben ein Problem und das klingt, das ist jetzt selbst der Vorgruppe heute, oder?
Ja. Hallo, okay. Ich bin der Tobi und ich würde gerne Tore sehen.
Ja, das ist wahrhaft ein Problem, was sich so seit dem Abgang von Dennis Undav quasi durch das Mapner Spiel zieht, egal wie wir spielen,
leider was
wir
spielen. Länger als zwei Wochen weg.
Ja, genau. Also ist egal, letzte Saison hat ja viel nicht funktioniert. Das war dann ein Punkt. Die Saison funktioniert viel mehr oder viel besser, was? Aber der Punkt ist immer noch am Nicht-Funktionieren. So schön gesagt, also wir können ja mal zum Spiel kommen. Also es gab dann wieder eine Umstellung auf das altbekannte System, Viererkette, zwei Sechser und so weiter. Stürmer, klare Außen, klare Offensive, klare Defensive Außen und es sah auch spielerisch eigentlich ganz, ganz okay aus. Gerade auch der Anfang hat mir gut gefallen in der ersten Halbzeit, weil man druckvoll hat den Osnabrückern gezeigt oder versucht zu zeigen, wer hier der Herr im Haus ist. Aber hat dann nicht sich in Tore ummünzen können. Gut, man muss auch ehrlich sagen, in der ersten Halbzeit hatten wir auch nicht so extrem viele Chancen.
Ich wollte gerade sagen, ich meine gut, klar, die zweite Halbzeit sagt ja halt, dass das Tor verdient gewesen wäre. Und sind wir fair und ehrlich, ein Punkt hätte es sein müssen, dürfen, sollen, können.
Ja, kann man so sagen, ja. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist im Spiel, dass zum Beispiel ein David Blacher sich öfter mal hat zurückfallen lassen und dafür ein Innenverteidiger mit nach vorne gegangen ist, in dieser Form Gibi. Das hat mir gut gefallen.
Der Gibi ist echt ein bisschen sehr viel übers Feld gelaufen.
Das mir auch gesagt. Bester Mann, ehrlich gesagt, auf dem Platz, so gefühlt von uns auf jeden Fall. Ja. Bester Mann auf dem Platz war, glaube ich, Philipp Kühn muss. Aber
bis zu der Beleidigung der gegnerischen Fans.
Gut, das ist ein Derby, da muss man da auch mal drüber hinwegsehen. Er hat es ja zurückgekriegt, sozusagen. Ja. Hat man im Fernsehen gar nicht so gesehen.
Vielleicht hat er uns einmal zu wenig beleidigt, dann ehrlich gesagt.
Kann auch sein.
Hat er vielleicht gelb gekriegt.
Ja, wundert mich, dass er nicht noch die gelbe Karte mit dem ganzen Zeitspiel, was er auch noch gemacht hat. Hätte er sich auch eine gelbe Karte verdient gehabt, aber gut, das Zeitspiel, das. Ich sag mal so.
Zu einer anderen Zeit.
Ich wollte nur sagen, selbst wenn er 10 Minuten Nachspielzeit gegeben hätte, ein Tor wäre sicher nicht mehr gefallen für uns.
Nee.
Ja, aber das Jivi, den man auch angemerkt hat, dass er das Derby annimmt sozusagen, weil er kam ja aus Lotte zu uns, also der kennt das ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob er jemals gegen Osnabrück gespielt hat. Aber der wird dem wird man nicht erzählen müssen, was Meppen gegen Osnabrück zu bedeuten hat. Und ja, das fand ich aber ehrlich gesagt ganz, ganz gut. Das können wir eigentlich weiter behalten, weil wir haben eigentlich auch relativ gute Innenverteidiger. Ich weiß nicht, ob ein Bünning sich öfter mal in die Offensive einschalten könnte, aber dann könnte es dann ein Putti, der öfter mal Tore vorbereitet hat, dann könnte man das auch ins nächste Spiel mit übernehmen. Also, dass Blacher sich dann etwas zurückzieht, in die Innenverteidigung fallen lässt und dann der Innenverteidiger mit nach vorne geht. Sollten wir auf jeden Fall beibehalten, wenn man sich das Spielsystem nochmal anguckt. Ja, insgesamt aber. Ja, körperlich starkes Spiel. Also man muss wirklich sagen, wir haben den Derby-Kampf gut angenommen. Osnabrück natürlich auch. Osnabrück war spielerisch uns überlegen, würde ich mal sagen. Aber
ja, wobei die ersten paar Minuten tatsächlich, das scheinen immer so starke Minuten von uns zu sein, hatte ich das Gefühl, auch jetzt wieder, dass das ganz gut funktionierte. Aber der Einbruch kam halt schneller als in den Wochen davor.
Ja, Einbruch, also.
Ja, gut, Einbruch, also dass der Gegner halt ein bisschen mehr Spielanteile bekommen hat, sagen wir mal.
Ja, gut, aber wir reden ja hier auch über Osnabrück, die sind ja abgestiegen, die sind Dritter gewesen. Jetzt kann es auch sein, dass die Dritter sind, ich weiß gar nicht, irgendwie so. Und die haben es ja wohl drauf, muss man ja einfach mal fair und ehrlich sagen, aller Derby-Hass beiseite gesteckt, das ist immer noch ein Aufstiegskandidat. Vor der Saison habe ich noch ein bisschen was anderes gesagt, aber da gab es halt noch viele Umbrüche so von Zweitliga-Absteigern. Das hat jetzt eher Würzburg getroffen, die es noch nicht so richtig hingekriegt haben. Osnabrück hat es leider sehr gut gemacht, haben wir, glaube ich, auch noch in der laufenden Spielzeit noch ein bisschen nachverpflichtet und das fügt sich jetzt alles ganz gut zusammen bei denen leider. Und dann haben die das auch wohl mal gezeigt, die besseren Chancen hatten die in der ersten Halbzeit und das Tor logischerweise auch ein Problem, würde ich mal sagen. Eigentlich haben wir eine ganz stabile Abwehr gehabt, allerdings ein paar Fehler waren halt immer drin, das war jetzt ein Fehler im Aufbauspiel und dann abgefälschter Ball, das sind natürlich zwei Dinge, die man, ja, ein abgefälscht, also Ballverlust im Aufbau, das war jetzt ja bitter, weil ich glaube Himmlein war es, der den Ball spielen wollte und dann direkt zum Gegenspieler gesprungen ist von dem anderen Gegenspieler. Das sind ja auch so Sachen, die passieren nicht immer, aber wenn sie passieren, sind sie halt unglücklich und dann auch noch der abgefälschte Ball von Yibi, glaube ich. Ja, das sind dumme Sachen, dass der dann halt so reingeht.
Ja, das sah jetzt halt nicht als großes Problem im Aufbau und im Team aus, sage ich jetzt mal, sondern es ist einfach nur ein Umzieh.
Ein individueller Fehler, wie man so schön sagt. Insgesamt lief auch viel schon besser, muss man sagen, auch etwas weniger Fehlpässe, wobei sie immer noch da waren. Gute Bälle in die Spitze, allerdings eher aus dem Zentrum heraus. Auch lange Bälle, die dann auch zu einer guten Chance wurden. Koruk wieder ein starkes Spiel gemacht. Tanko letztlich wieder aufgerieben, das funktioniert, wie gesagt, das klappt einfach besser, wenn da zwei Säulen sozusagen im Sturm sind, die Bälle aufnehmen und verteilen können. Das war schon besser, es ist immer noch nicht so hundertprozentig, weil auch zweite Bälle ein bisschen schwierig waren. Also wenn der erste Ball dann beim Osnabrücker landet, der zweite Ball, den konnten wir dann öftermals nicht erobern, das war in der zweiten Halbzeit noch eher ein Punkt, der aufgefallen ist, als in der ersten. Aber ja, insgesamt eine gute erste Halbzeit, die eigentlich eher hätte 0-0 oder 1-1 stehen können, weil wir hatten noch ein, zwei gute Chancen auf jeden Fall. Auch mir fällt eine Szene noch mit Yibi ein, auch hinten den Ball rausgeklärt, damit nach vorne gerannt und von Koruk sehr gut bedient wurde, der dann aber an Kühn gescheitert ist.
Ja.
Ja, alles so ein bisschen, ja, es ist ein Fortschritt im Team zu sehen. Das ist das Positive, was wir auf jeden Fall festhalten müssen. Wir haben ja auch viel Schelte ausgeteilt, auch zu Recht auf jeden Fall, dass das spielerisch alles ziemlich mau ist, die letzten Spiele sozusagen.
Aber es sieht wesentlich besser aus. Pässe kommen an, der Aufbau sieht besser aus, man steht vorne drin. Das Problem, dass manchmal keiner da ist, der sich anbieten kann, haben wir halt immer noch. Also der Nachzug passiert zu langsam.
Ja, genau.
Oder halt zu wenig Spieler fühlen sich angesprochen zu sagen, das ist ja eigentlich gar nicht meine Position.
Ja, ganz genau.
Und der eigentlich dran wäre, wäre einfach zu weit hinten. Mhm. Und da fühlt sich keiner verantwortlich, da eben in die Position zu schlüpfen und da halt dann in dem Fall war es ja auch Koruk auszuhelfen, weil der nicht wusste, wohin mit dem Ball.
Ja, das war eine der bezeichnenden Szenen des Spiels in der zweiten Halbzeit, ja. Ist wirklich schwierig, weil Koruk ist ja kein Stürmer, der vorne drin steht und auf Bälle wartet, sondern einer, der sich die Bälle holt und verteilt. Und das ist eigentlich das auch gut.
Auch gut,
genau. Gut und besser. So spielen wir eigentlich auch schon immer in unseren erfolgreichen Zeiten.
Ja,
das ist ja, das hat UNDAF gemacht. Ich glaube, an Nick Proschwitz hat es auch. Da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig. Ja, Proschi könnte ich auch wohl einschätzen, dass der eher vorne drin steht und halt bedient wurde. Aber da hatten wir dann auch mit einem.
Da lief UNDAF hinterher. Da hat UNDAF quasi die Aufgabe übernommen, die UNDAF halt nachher für sich selbst auch noch erledigt hat.
Naja, UNDAF und Proschwitz haben seltener, also wirklich 100, also wirklich zusammengespielt. UNDAF kam meins immer.
Echt? Also in meinem Kopf spielen die immer hintereinander.
Ja, also, und da wurde auch wohl eingewechselt wohl, das war seine erste Zeit in Meppen, da hat er noch nicht so viel Zeit. Kann auch sein, dass ich mich irre, du magst ja vielleicht auch recht haben, ich will das gar nicht bestreiten, aber ich habe das immer so im Sinn gehabt, dass Proschwitz dann halt 19 Minuten so gespielt hat und UNDAF dann halt irgendwann eingewechselt wurde, meistens auch ein bisschen über den Außen, er kann ja auch super Pässe spielen und dann auch öfter mal Proschi bedient hat und so weiter. Aber gut, wenn ihr es besser, gerne trotzdem Kommentare reinschreiben, falls ich mich da irre oder falls Zui sich irrt. Weil das würde ich jetzt ehrlich gesagt auch gerne wissen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich irre, ist ja meistens höher.
Ja gut, aber das ist schon länger her.
Du hast ja das
Nein, was sowas angeht. Ja, aber auch meistens löschen sich die, irgendwann löscht sich so eine Saison komplett, dann weiß ich gar nichts mehr über die.
Also nicht nur bei uns im Dropbox-Ordner, sondern auch.
Ja, auch da, genau. Ja, gut, die erste Halbzeit, ich war noch recht positiver Ding, obwohl wieder mal so ein Ding, also du kriegst 2 Minuten vor der Halbzeit wieder das Gegentor.
Womit du ja noch sehr motiviert warst. Das ist sehr gut, da kann man in der
zweiten Halbzeit kann man sich gut drauf einstellen.
Das heißt, dann, wir überlegen uns jetzt immer so, wie es gerade passt, ob es psychologisch wertvoll
richtig.
Oder psychologisch nicht so wertvoll
ist. Ganz genau, egal wann Tor fällt, ist eigentlich nicht gut. Aber man muss versuchen, da positive psychologische Effekte rauszuziehen.
Ja.
Naja, aber gut, ich habe also dann logischerweise gedacht, jo, alles klar, Halbzeit, stellt man sich drauf ein, 0-1, okay, wie stellen wir jetzt die Mannschaft um, dass wir jetzt hier ein Tor machen und es sah ja auch ehrlich gesagt ziemlich gut aus, also wir haben 20 Minuten lang, glaube ich, so gut gespielt wie noch nicht in der Saison, also die, ich sag mal, von der 46. bis zur 66. Minute war einfach spielerisch überragend, aber halt ertragslos. Und deswegen ist da halt so ein fader Beigeschmack drin. Und wenn man sich anguckt, wie da unsere vielen Chancen, also zur Halbzeit muss man da sagen, da hatte Osnabrück 4-0 Ecken. Nach diesen 20 Minuten hatten wir, glaube ich, 7-4 Ecken. Also auf unserer Seite pro Mappen. Ja. Und ja, da ist halt wieder...
Ja ein Ding, da haben wir ja vier Ecken auf den Schlag gekriegt, ne?
So tak, ungefähr, tak, genau. Tak, tak. Ja, dagegen war wirklich Dauerfeuer sozusagen aufs Tor, aber bei Feuer war es eher nicht, es war ja so ein laues Lüftchen aufs Tor.
Früher war ja immer 6 Ecken ein Tor. Wir zählen
3 Ecken an Elfer kenne ich.
Ja, das ist Bolzplatzregel. Ja 6. Ecke.
Aber ach, ja, richtig, gesagt, stimmt. Ja, genau, schade. Ja, genau,
jetzt Ecke. Ist die Zahl aktuell wieder zu hoch, als dass wir das immer abwählen können.
Über 28. Ecke, geil. Ich weiß nicht, ob es Regional- oder Oberliga-Zeiten waren, wo wir dann irgendwie gesagt haben, 100 Ecken.
Ja, genau.
Nee, 100 haben wir nie gesagt. Niemals.
Ja, als es schlecht lief, haben wir nur Tausendste gesagt.
Ja, das war, ja. Das könnte schon noch Niedersachsen. Na gut, egal. Ja, aber wir können es ehrlich gesagt fast schon wieder einführen, weil Standards sind immer, wir sagen es in jedem Podcast eigentlich, Standards sind Problem. Eigentlich sind lange Bälle Probleme
von außen. Ich weiß es nicht. Also ich finde, wenn du die Ecken halt anguckst, ja, das Problem entsteht halt im Kasten dann, sag ich jetzt mal.
Ja.
Denn also die Flanke oder halt die Ecke sind meistens doch relativ gut geschossen, meistens. Kommen halt doch sehr platziert vorm Tor irgendwo an.
Ja.
Aber die Leute, die da stehen, die interessieren sich relativ wenig für den Ball. Das ist immer so ein bisschen das Problem.
Ja, es ist halt schwierig. Sagst du halt, wie muss ein guter Standard aussehen, ist die Frage. Ja. Ein guter Standard muss ja theoretisch so aussehen, dass du da jemanden in der Box hast, den du direkt anvisierst sozusagen und der köpft ihn dann rein. Das ist ein guter Standard. So.
Ja, genau.
Okay, Lehrbuch.
Ist richtig, aber ich habe grundsätzlich, also er kommt meiner Meinung nach auch an,
aber
ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass wir halt den Zweikampf immer verlieren.
Ja, Luftzweikämpfe sind ein Problem.
Genau, was das angeht. Ja, das ist also absolutes Problem, dass wir da halt nie die Oberhand bekommen. Meistens der Ball halt irgendwie
sofort rausgeköpft
beim Gegner ist und rausgeköpft wird und das war's. Was schon viel seltener geworden ist, was vor ein paar Wochen auch noch mehr war, dass er direkt beim Torwart gelandet ist.
Oder halt auf Kniehöhe am ersten Pfosten.
Ja.
Das ist natürlich auch ein ganz schlimmes Ding. Das ist auch sehr, das ist tatsächlich besser geworden, da hast du vollkommen recht. Allerdings sage ich jetzt schwache Standards, weil wir aus vielen Standards kein Tor machen. Da ist jetzt nicht die Schuld, dass Tanku, Blacher oder Hemlein, alle haben es immer probiert.
Ja, aber nicht,
dass die schlechte Ecken schießen, sondern dass wir die halt nicht verwerten können. Das ist dann halt ein Teamproblem, nicht der Typ, der den Standard schießt.
Genau, aber es ist trotzdem doch ein Spielerproblem, denn der ihn schießt, der hat nicht das Problem, sondern derjenige, der ihn annehmen soll, die haben um sich immer ein Problem, damit den Ball zu nehmen. Ich weiß nicht, ob die Kampfeslust nicht stark genug ist, ob man sich halt immer falsch platziert, woran es liegt, dass man halt einfach partout jedes Mal nicht den Ball bekommt.
Liegt ja dann auch nicht am Gegner, dass man sagt, ja, Osnabrück hat unfassbar gut verteidigt. Nein, jeder Gegner verteidigt anscheinend unfassbar gut gegen uns. Und dann ist das halt, wenn man es immer scheiße macht, ist es halt kein Pech, dann ist es Unvermögen quasi in dem Fall. Also, das ist halt das Problem. Also aber ist jetzt die
wohlgemerkt nicht unvermögendes Schützen.
Schützen nicht? Moment. Ja, nee. Es ist halt ein Teamproblem, wie schon gesagt. Aber ich würde auch sagen, die Standards kamen eigentlich besser. Also die kamen im Strafraum gut an, aber wurden halt immer von einem Osnabrücker rausgeköpft. Und das ist die Frage, wie trainiert man sowas? Ist dann halt vielleicht auch mal eine Idee.
Kann man sich da Osnabrücker leihen?
Ja, du kannst ja egal wen leihen. Ja, also du kannst ja eigentlich richtig, irgendeinen Dulli nehmen. Aber ist halt die Frage, ob du dann sagst, okay, komm, wenn wir in der Box sozusagen es nicht schaffen, den Ball zu kriegen, sollen wir dann vielleicht nochmal ein paar Leute, also in der Box, die Box dann etwas weniger besetzen und dann versuchen, auf zweite Bälle zu gehen mehr. Das kann man ja dann auch überlegen, weil rausgeköpft wird er sowieso, dann musst du vielleicht dahin gehen, wo der Ball hingeköpft wird sozusagen. Ja, das ist natürlich schwer zu antizipieren. Du weißt ja nie, wo der Gegner ihn hinköpft. Wenn er auch komplett frei steht, nimmt er ihn vielleicht auch an oder weiß, wo er ihn hinköpfen will. Im Bedrängnis ist es immer ein anderes Ding. Aber so wie es aktuell läuft, funktioniert es nicht. Da muss man sich ja was anderes überlegen. Vielleicht überlegt man sich auch kurze Ecken zu machen. Hat man auch ein, zweimal gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt gefährlicher waren, weil bei vielen Standards und Ecken und Freistößen, außer der eine stark geschossene Freistoß von Tankulic aus 16 Metern, der bleibt im Gedächtnis, der Rest verschwimmt immer so ein bisschen, einfach als Standards, Einheitsbrei, der halt alles immer wieder nicht funktioniert. Und das ist die Frage, wie machen wir das?
Vielleicht muss man sich auch einfach mal vornehmen, dass man sich grundsätzlich andersrum als geplant im Kasten hinstellt. Vielleicht hilft das. Also auf die andere Seite des Gegenspielers.
Wer die Kickers kennt, ne, RTL 2 Vormittagsprogramm aus meiner Kindheit, aus deiner Kindheit wahrscheinlich auch, Zeichentrick. Da gab es eine Mannschaft sozusagen, die hat den Gegner studiert am Computer sozusagen und die haben sich dann immer perfekt auf die eingestellt und dann haben die sich einfach mal umgestellt. Und ist dann der Stürmer ins Tor gegangen, der Torwart war Mittelfeldspieler, dann war der Verteidiger dann auf der Außenposition und da konnten sie sich nicht mehr drauf einstellen und dann haben die 8-0 gewonnen sozusagen, weil die natürlich kein Fußball spielen konnten, sondern einfach nur auswendig gelernt haben, die Stärken und Schwächen des Gegners.
Also Tanku,
da musste ich gerade dann denken, als du gesagt hast, mal anders einstellen, andersrum hinstellen sozusagen. Ja, es ist halt schwierig. Wir können da jetzt sozusagen sagen, ja, Standards waren wieder scheiße und das machen wir, können wir jetzt jede Woche sagen, aber wenn man da nichts, da muss man einfach dran arbeiten, das ist das Problem.
Ich wollte gerade sagen, wir können ja grundsätzlich erstmal festhalten, für den laufenden Saisonbetrieb, die Standards sind scheiße. Sollte es sich verbessern, werden wir uns melden.
Ja.
Es aber wir werden jetzt nicht jedes Mal wieder erwähnen, dass die Standards scheiße waren.
Kann ich nicht versprechen. Es waren ja auch ehrlich gesagt nicht nur Standards, es waren ja Flanken, es waren lange Bälle, es war alles schlimm. Also das ist ja so. Also wir haben es öfter mal geschafft, auf den Außen halt, habe ich gestern noch im Fernsehen und beim Fußball gesehen, da wo einer gesagt hat, aber der hat viel grüne Wiese vor sich. Und das hatten wir ehrlich gesagt auch mal, dass dann jemand gut durchrennen konnte. Das war erste wie zweite Halbzeit. Aber das Problem war dann immer, man läuft auf die Grundlinie, schlägt die Flanke in die Arme des Torwarts oder halt in die Innenverteidigung, die dann rausklären kann oder halt den Ball locker klären konnte. Vielleicht auch mal zur Ecke, aber da ist das Resultat ja immer das gleiche gewesen. Deswegen ist halt die Frage, wenn wir halt schon so viel Platz auf den Außen haben, warum nicht auch mal da was anderes probieren? Wieso schalten sich die Außen nicht etwas in die Mitte ein? Wenn halt Flanken nicht funktionieren, dann sollte man einfach weniger Flanken schlagen. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Dann ziehen die Außen etwas weiter nach innen. Wir besetzen das Zentrum besser. Auch lange Bälle, die aus dem Zentrum kamen oder aus dem Halbfeld, waren insgesamt auch etwas gefährlicher. Die eine Riesenchance in der zweiten Halbzeit bei dem Missverständnis von Kolper und Koruk kam halt auch aus, keine Ahnung, ein Chipball aus 25, 30 Metern. Da hat Osnabrück anscheinend nicht mit gerechnet. In der Mitte standen Koruk und Kolper frei. Damit haben die beiden wohl auch nicht gerechnet, weil anscheinend hat Koruk irgendwas gesagt, weil Kolper hat die ganze Zeit auf seine Ohren gezeigt, so von wegen entweder, oder wenn du was sagst, dann musst du den Ball annehmen oder so, weil Kolper war ein bisschen, hat den Ball so durchgehen lassen. Hätte einfach einen Fuß hinhalten müssen, dann wäre vielleicht drin gewesen und wir hätten gejubelt. Aber so ist der Ball sozusagen einfach ja, von beiden unberührt zu Kühnen gegangen. Und ja, das war schlimm, weil du sitzt da so oder stehst da so sozusagen und übrigens, die Steh- und Sitzplatz-Dinger finde ich ganz geil in Osnabrück. Also da muss man sagen, da konnte man selbst als Sitzplatz immer stehen, das fand ich sehr, sehr, sehr gut.
Ja, für mich war das im Prinzip auch perfekt, konntest du zwischendurch mich auch mal hinstellen und
na, genau.
Auch sitzen.
Das ist echt eine super, ja. Super Konstruktion, muss man ja so viel... So sehr ich diese, auch die Hinfahrt, oder nee, die Hinfahrt nicht, aber der Weg in Osna zu den Parkplätzen war auch ein bisschen anstrengend.
Besser ausschildern nächstes Mal.
Das auf jeden Fall, aber auch das Stadion ist ehrlich gesagt nicht ganz so mein Fall, muss ich sagen, dieses Ganze.
Außer der Affenfels, der ist natürlich super.
Der ist absolut super benannt, ja. Ja, und alle 5 Minuten, diese 5 Minuten werden ihm präsentiert von, auch sehr anstrengend ja, alles und naja, egal. Ja,
aber der Kommentator Furz wird ihm präsentiert von, hey, Wahnsinn.
Ja, aber diese Steh-Sitz-Platz-Konstruktion war schon sehr gut. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei dem Koruk-Kolper-Ding, also das war auch so ein Ding, ja, schwierig. Das war der eine Punkt, also erste Halbzeit hatten wir noch Abschlüsse oder mehrere gute Abschlüsse. Ich weiß gar nicht, ob wir in der zweiten Halbzeit ehrlich gesagt noch einen guten Abschluss hatten. Meistens ist das ja sozusagen bis zum letzten Drittel ganz gut gewesen und danach war es halt scheiße. Das Erschreckendste an diesem ganzen Spiel war immer noch diese eine Szene. Koruk auch über links durch, das war glaube ich das, was du vorhin meintest,
ja.
Hat den einen ausgedribbelt, setzt ihn noch gegen den zweiten durch, hebt den Kopf gut hoch und guckt, da ist ja niemand. Einfach gar niemand ist im Zentrum. Ja. Was soll die Kacke? Also ganz ehrlich, wenn der Stürmer nach außen geht, ist doch der außen ist, normalerweise frei. Wo steht der Mann? Also der muss doch dann sich zur Box orientieren.
Ja,
ob der dann in der Box steht oder der muss doch anspielbar bereit sein. Ja, dann hören die dann auf Fußball zu spielen, denkt er sich dann, ja, dann
macht einer, einen Lauf,
der macht das schon.
Hat er 7 Mal schon gemacht, macht er jetzt auch.
Ja, ey, ohne Witz, Koruk, ne, der wird ja immer gescholten, weil er noch kein Tor geschossen hat. Ja. Aber meine Güte, so viel wie der arbeitet, der hätte da eine super Vorlage machen können und dann ist da einfach kein Arsch.
Das ist die Frage, die sich dann halt stellt. Genau, es sieht halt so ein bisschen in dem Augenblick, wenn Koruk den Ball hat, bei den anderen nach Arbeitsverweigerung aus, gönnt man ihm nicht, dass er halt irgendwie, also nee, gibt's da noch Zwist in der Mannschaft, könnt ihr euch begleiten?
Das kann ich ja nicht hoffen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Nee. Es fehlt aber an Abstimmungs...
So, wie du schon gesagt hast, so ein Tanku oder so ein Guda, die müssen aber wissen, oh hier, der Junge läuft, vielleicht braucht er noch Hilfe, weil 28 Leute rennen gerade auf ihn zu.
Oder, ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich gedacht hat, okay, Koruk, den einen, okay, aber geht in den zweiten, da wird er sich nicht durchsetzen. Dann bleibe ich vielleicht schon mal und freue mich auf die Ecke oder sowas, keine Ahnung. Und dann kommt er da durch, dann waren die alle überrascht oder so. Ja. Macht es definitiv nicht besser, eher schlechter. Aber ehrlich gesagt, das ist halt ein Problem. Wie gesagt, die linke Seite wird von Guruk beackert. Der Typ, der links war, muss doch dann bitte in die Mitte gehen oder halt irgendwo anspielbar sein. Also man muss ja...
Ist mir ehrlich gesagt letztendlich auch scheißegal. Und wenn Balle da nachher steht,
ja,
oder so Maschke da steht, Hauptsache da steht einer, den Ball in Empfang
nehmen kann. Ja, es ist halt so ein bisschen so, die sind so, ich habe so das Gefühl, es gibt klare taktische Anweisungen, so wie mit Blacher und Jibi. Das wird abgesprochen vorher sein, dass man sagt, hier Blacher, wenn du gehst, kommt je nach Spielsituation, gehst du ein bisschen zurück, dann geht Jibi nach vorne. Jibi ist ja eine Kampfsau, die das ja gerne macht. Auch Putti war öfter mal vorne. Also ja, das hat man auch öfter mal gesehen, dass der dann da...
Der offensiver Putti heute wieder, der rennt
nach vorne. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlich hat sich dann wieder Blacher zurückgezogen. Da funktioniert die Abschwung, aber offensiv funktioniert da einfach nichts. Also wie kann das denn sein, dass er dann da durch ist und dann nicht dann gesagt wird, alles klar, gut, du gehst da lang, du gehst den Weg da lang, ich gehe jetzt den Weg da lang, aber anscheinend ist man dann einfach stehen geblieben und hat nichts gemacht. Und das ist echt schlimm. Guder oder Hämlein oder vielleicht war es auch schon, es war nicht zur Zeit, wo Fassbender und Koschen eingewechselt wurden. Aber die beiden, die sind ja öfter mal auf rechts und links zu finden, also je nachdem, wechseln die immer mal hin und her. Aber da muss auch einer von den beiden dann wirklich auch sagen, okay, dann ziehe ich in die Mitte. Also wirklich, da hat man wirklich mal auch mal den Weg über außen genommen, hat den Weg auch in die Mitte gefunden, was dann auch besser war, weil eine Flanke schlagen, wie gesagt, hat ja wieder mal nichts funktioniert, da muss man auch in die Mitte ziehen. Und so will ich das sehen, ehrlich gesagt. Aber da will ich auch sehen, dass in die Mitte nachgezogen wird. Also es hat in diesem Spiel schon deutlich, also ist nicht alles schlecht. Also wie gesagt, die Offensive, da ist fast alles noch schlecht. Aber es hat viel Gutes funktioniert, was gegen Freiburg zum Beispiel nicht funktioniert hat. Also dass man dann halt jetzt früh auf den Gegner Druck macht, dass man immer noch dieses Klein-Klein hinten raus, ist immer noch ein bisschen schwierig, hätte auch schon wieder fast zu einem Gegentor geführt in der ersten Halbzeit, ja. Weil die ja auch sehr, sehr, sehr hoch standen und so, also da ist immer noch so ein Ding, man will den Gegner laufen lassen, das ist glaube ich so ein bisschen auch der Sinn dahinter, vielleicht im Stadion glaube ich auch noch drüber gesprochen, dass man dann halt die Stürmer sich ein bisschen müde laufen lässt, birgt hohes Risiko, weil im Endeffekt schlägst du ja trotzdem mitten raus oder halt dem Gegner in die Füße und das ist halt nicht Sinn der Sache. Ja, und vorne halt, über außen durch, Flanke in die Mitte, weg. Ja, scheiße ist das.
Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß auch tatsächlich nicht, ob du es mit einem anderen Stürmer oder mit noch einem Stürmer besser machen
würdest. Die Frage ist natürlich, ja.
Klar, natürlich liegt es immer an dem, den du kriegst. Wenn Undorf da steht, ich glaube, der haut sein Spiel da schon irgendwie durch.
Ja, Undorf ist ein überragender Mann. Das ist,
dem ist tatsächlich mittlerweile die Mannschaft scheißegal, der macht sein Tor.
Ist wirklich so. Also der war so
einen mit Abstand.
Auch nicht kriegen. Nee, so einen kriegen wir halt nicht. Das ist halt so. Wir haben also jetzt sowieso nicht, weil vertragslose Spieler sind in der Regel nicht ohne Grund vertragslos. Und wen willst du jetzt holen? Und ehrlich gesagt, was bringt es dann? Dann hast du jetzt, sagen wir jetzt einfach, wir haben jetzt zum Beispiel einen neuen Stürmer und das heißt, dieser Stürmer wird dann für Koruk eingewechselt. Ist ja nicht, dass der mit Koruk zusammenspielt, weil dann müssen wir das ganze System umballern und das funktioniert ehrlich gesagt auch nicht. Und dann hast du die gleichen Probleme halt immer noch. Du hast halt immer noch entweder ihn alleine in der Box, was ja, wie man jetzt sieht, bei Flanken und so weiter halt auch nichts bringt, oder halt er lässt sie auch immer noch zurückfallen und dann kommt der Rest der Mannschaft wieder nicht nach. Und das ist eher das Problem, dieses Offensivspiel, was immer noch nicht funktioniert. Wir spielen wahrscheinlich immer noch diesen Fußball. Ein Dennis Undorf macht das schon. Weißt du, Dennis Undorf holt den Ball, Dennis Undorf spielt den Pass und Dennis Undorf macht die Tore wohl. Und so oder so war es halt ja auch. Also was der wieder, was, oder jetzt auch bei St. Gullios, wenn man sie so ausspricht, also den belgischen Club, wo er jetzt ist, der hat ja auch wieder ein Tor gemacht und eins vorgelegt. Also das, wie du schon sagtest, dem ist die Mannschaft scheißegal. Der ist halt einfach so ein überragender Spieler, der kann halt jede Mannschaft bereichern. Ja, aber so einen kriegst du halt nie, normalerweise kriegt kein Drittligist so einen. Das ist eigentlich Wurst. Also wenn man sich noch einen Spieler anguckt, der einigermaßen auf einem Niveau von Dennis Undorf ist, das ist wahrscheinlich noch Barış Artık von Magdeburg. Weil der ist auch so ähnlich. Der kann auch unfassbare Pässe spielen und auch Tore vollenden. Ich glaube nicht, dass er so körperlich ist, aber diese beiden Sachen kann der Verein und diese beiden Sachen kann sonst kein anderer Spieler in der dritten Liga vereinen. Der braucht halt eine Mannschaft um sich rum und diese Mannschaft, defensiv sieht das alles wirklich deutlich besser aus als letztes Jahr. Auch spielerisch sieht das alles deutlich besser aus als letztes Jahr. Insgesamt, also man sieht klare Verbesserungen. Man sieht auch ein klareres Spielsystem und man sieht auch
man erkennt die Idee
den Drang nach vorne aufs Tor zu spielen. Man sieht aber noch nicht den letzten Drang, auch das Tor erzielen zu können, zu wollen. Also der Weg dahin, der ist immer gut erkennbar. Sieht ja auch bis zum letzten Drittel immer sehr, sehr gut aus. Aber ehrlich gesagt, so ein bisschen fehlt so, weiß ich nicht, der letzte
Kniff fehlt. Kniff. Und ich habe zum Beispiel bei Tanko auch das Gefühl, dass da so ein bisschen der letzte Mumm fehlt. Das ist ja auch eine Geschichte, die wir schon häufiger mal angesprochen haben.
Selbstvertrauen könnte Thema sein, ja.
Ja, ich könnte mir vorstellen, gerade bei Tanko ganz offensichtlich die Stürmersäule, auf die man setzt.
Ja.
Da brauchen wir uns nichts vormachen. Koruk ist halt immer eher so der Auswechselspieler oder vielleicht mal der Unterstützende.
Ja, warte mal. Aber trotz Koruk, also jetzt haben wir ja Koruk, wir haben ja fast schon alles probiert. Wir haben jetzt Koruk spielen lassen mit Tankulic. Jetzt war Guda mal drin, sonst war Fassbender ja immer mit drin. Dann haben wir es mal ohne ihn versucht, ohne die beiden, dann halt mit Hämlein, Fassbender oder ich weiß gar nicht, ob Lukas Krüger auch schon mal von Anfang an gespielt hat. Mhm. Ich glaube nicht, aber ist ja also meistens ist Tankulic immer noch die letzte Säule, wie du richtig sagst. Der ist ja meistens immer noch vor Koruk, weil Koruk sich halt immer so fallen lässt. Das ist ja eigentlich, meistens sind die Spiele besser mit Koruk, also besser anzusehen. Und auch, ich glaube, die meisten Siege haben wir halt mit ihm in der Startelf geholt. Aber Tankulic, ja, ist halt meistens immer der letzte Mann oder halt der zumindest den letzten Pass spielt für den letzten Angriff.
Ja, und gerade bei Tanko, also der hat, glaube ich, nicht das genügende Selbstvertrauen, um halt mal selbst den Abschluss zu wagen. Mhm. Also er sucht lieber halt die andere Anspielstation, die im Zweifelsfall sogar noch ein bisschen wackeliger ist, als dass er es selber versucht. Und ja. Das ist vielleicht auch verkehrt, denn er hat deutlich die Qualität, er hat deutlich die Möglichkeit, es selbst zu reißen. Mhm. Er muss es sich einfach auch nur selbst zutrauen. Und Tanko, von unserer Seite aus, wir trauen dir das zu.
Echt, auch Schüsse aus der zweiten Reihe. Warum denn eigentlich nicht?
Ja, warum nicht mal machen, genau.
Weitschusstore, das ist doch so ein Ding. Das
ist klar, dass da nicht der erste reingeht, ist auch klar, dass der zweite nicht reingeht. Aber der dritte oder vierte geht vielleicht mal rein.
Ja, genau. Also aus 20 Metern oder so, wenn der Strafraum dicht ist, dann ballert man einfach mal drauf. Vielleicht hat man ja auch Glück und der Ball springt dann halt wieder zu einem,
zwei Tourette. So kommt man übrigens auch in die Top 10 von Magenta.
Ich glaube nicht, dass das irgendwie Motivation ist. Aber
nein, ich wollte damit halt nur sagen, natürlich ist es schwieriger, so ein Tor zu schießen, weil es halt auch was Besonderes dann ist und damit qualifiziert sich ja so ein Tor dann halt.
Ja, klar.
Denn so rum habe ich das halt eher gemacht.
Ja, ist richtig.
Und dann muss man halt nicht den Anspruch daran haben, jo, ich mache jetzt aus zweiter Reihe einen Schuss und der muss auch sitzen.
Nee, halt einfach mal probieren, weil wenn man nicht aufs Tor schießt, das haben wir in der zweiten Halbzeit gesehen, dann macht man auch kein Tor.
Genau.
Und wenn dann halt die Box dicht ist, einfach mal draufballern. Ich meine, gut, ab und zu haben es die Jungs auch mal probiert, das stimmt auch wohl, das kann man auch so nicht sagen. Dann ist der halt mal von einem Osnabrücker dann abgeblockt worden. Aber vielleicht geht so ein Ball ja auch, wie man beim 1-0 von Osnabrück ja zum Beispiel gesehen hat. Da ist halt der zweite Ball direkt zu einem Osnabrücker gesprungen und die konnten halt den Angriff zum Tor halt ausführen. Und sowas müssen wir dann einfach auch mal probieren. Das ist doch halt auch, was man mal machen kann. Das ist ja nicht schlimm, wenn der auch mal 20 Meter drüber geht oder so. Ich meine, gut, dann gibt es natürlich Helme von den gegnerischen Fans. So what? Scheiß drauf. Das ist halt so. Aber das ist im Fußball ja immer so. Und von daher finde ich das ehrlich gesagt ein praktikables Ding, dass man da einfach mal drauf zimmert. Ja. Sowas hilft ja auch, weil dann kriegst du vielleicht auch ein bisschen Gespür dann für den Ball, für den Platz, für den Rasen, vielleicht was weiß ich. Ich bin ja nicht so der Fußballer, der da sich so auskennt, aber je öfter man aufs Tor schießt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu schießen, sage ich jetzt aber mal.
Ja, ist ja immer so.
Klingt auch wie eine Phrase, ehrlich gesagt. Ja, das ist halt aber das Ding. Jetzt ist dieses Spiel unglücklich verloren gegangen. Man muss jetzt natürlich die positiven Dinge da rausziehen. Und zwar halt, dass man eigentlich gegen den Spitzenkandidat spielerisch ganz gut mitgehalten hat. Und auch, dass das, was man jetzt probiert hat, also wieder die Systemumstellung auf Viererkette, besser funktioniert hat.
Verteidigung hat super funktioniert im Prinzip.
Eigentlich ja. Ich meine, gut, man kann nicht alles verteidigen. Dass dann halt das Tor war echt schmeichelhaft, wie das gefallen ist. Und auch im Spielverlauf her. Die waren in der ersten Halbzeit vielleicht ein bisschen besser oder ausgeglichen, würde ich sagen. Zweite Halbzeit waren wir aber klar besser. Allerdings haben wir auch kein Tor geschossen. Und das hat sich auch, wie gesagt, nicht so richtig angedeutet. Wie gesagt, der Freistoß war richtig schön. Es waren viele gute Angriffe im Ansatz. Aber das war's leider. Trotzdem, wie gesagt, man muss jetzt gucken. Gegen Saarbrücken spielen wir jetzt. Was ein Gegner auf ähnlichem Niveau ist. Haben jetzt, glaube ich, auch 3-1 gegen Tüguchi München gewonnen. Das ist ja auch eine Hausnummer wohl. Und da müssen wir jetzt gucken, wie wir die klein kriegen. Und ich würde einfach mal sagen, mit ähnlichen Mitteln wie jetzt gegen Osnabrück. Also wieder hohes Pressing, Gegner früh unter Druck setzen, versuchen halt auch das spielerisch zu lösen aus dem Mittelfeld heraus. Jetzt gucken, dass man die Räume findet. Dann auch gerne auch, wie gesagt, lange Bälle. Bin ich grundsätzlich nicht so der Gegner gegen, nur halt diese Flanken, wenn das darüber nicht funktioniert, muss man halt gucken. Also wie gesagt, aus dem Halbfeld sah das alles schon ganz okay aus in Osnabrück und auch aus dem Zentrum heraus, lange Bälle in die Spitze, mehr auf die zweiten Bälle gehen. Auf jeden Fall Luftzweikämpfe muss man deutlich besser annehmen.
Und einfach mal den Schuss mehr wagen.
Das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig, dass man einfach mal aufs Tor zimmert und ja, jetzt vielleicht auch mit Fanunterstützung, mehr Fanunterstützung, also die waren aus der Brücke auch sehr gut, trotz Fernbleiben der Ultras leider, aber
ging es trotzdem also ganz gut. Und das jetzt zu böse zu meinen und zu negativ zu meinen, um Gottes Willen, ich bin froh und dankbar, dass die Ultras quasi überall hinfahren, aber es hat natürlich auch anderen Fans mal die Möglichkeit gegeben, diese Plätze einzunehmen und du hast halt gemerkt, dass das Publikum halt doch ein bisschen ein anderes und ein gemischteres war. Wo sonst ja halt viele Karten schon weg sind. Um Gottes Willen, lasst euch nicht abhalten, fahrt bloß überall hin und die Unterstützung ist das A und O. Ich fand es halt auch nur mal schön, halt,
dass es so war. Ich glaube, ja, deutlich dieses andere Publikum sind, glaube ich, auch Fangesänge, die längst ausgestorben waren, glaube ich, wieder hervorgekommen. Ja. So unschöne, ehrlich gesagt. Ja. Für ein paar Schwule seid ihr ganz schön laut, das geht eigentlich gar nicht mehr. So, das ging damals schon nicht mehr. Wirklich,
das müssen wir auch noch erwähnen.
Das geht gar nicht. Das soll man echt lassen. Das ist nicht witzig. Das ist nicht irgendwie, wir sind die geilen Typen oder so. Nee, das geht nicht. Also Anti-Osner-Sprüche, immer gern willkommen und so, das ist kein Problem. Aber so ein Schwachsinn, dafür ist die Zeit auch schon lange vorbei. Definitiv. Die Zeit war, wie gesagt, nie da, aber damals war das noch mehr Gang und Gäbe, leider, aber ja, heutzutage
lächerlich. Das ist halt das Problem. Es war halt auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, politisch mehr anerkannt ist das falsche Wort, toleriert.
Ja,
genau. Dass du das so sagen konntest. Ich glaube, wir leben heutzutage in Zeiten,
wo gesellschaftspolitisch meinst du, ne?
Gesellschaftspolitisch. wo das überhaupt nicht mehr geht. Und um Gottes Willen, damit möchte ich auch nichts zu tun haben.
Nee, echt nicht. Also das ist auch, aber muss man auch fairerweise sagen.
Aber glaube ich wurde auch dem einen oder anderen Herforder-Fässchen
geschuldet. Das kann gut sein. Und man muss auch fairerweise auch sagen, das ist ja angestimmt worden und dann war es auch schnell wieder vorbei. Das ist ja das Gute.
Es war eine kleine Gruppe halt. Ich sag mal, vielleicht waren es 20 Leute, die das gemacht haben.
Die haben dann auch wahrscheinlich auch Druck aus der eigenen Fanszene gekriegt und sagen, hier Jungs, lasst das mal lieber sein. Scheiße, Osnabrück ist super, aber diese Scheiße, die geht gar nicht. Und das finde ich auch gut, dass sich dann eine Fangruppierung, die dann da ist, das intern sozusagen regelt. Also nicht, dass die jetzt auf die Fresse gekriegt haben, sondern hat den Jungs einfach gesagt, also denke ich.
Ja, und einfach den nächsten Gesang angestimmt und
tschüss. Und tschüss, genau, und dann ging's. Ja, dazu sei übrigens noch gesagt, finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr cool, dass Thilo und Bünning auch im Fanblock waren. Thilo habe ich nur aus Hörensagen gehört, habe ich nicht gesehen, aber Bünning
haben wir gesehen. Vorbei.
Osee haben wir auch gesehen.
Osee
auch dabei. Und
wenn war Markus Piosek eigentlich?
Pio? Der saß auf der Bank.
Der saß auf der Bank sogar?
Ja. Achso, okay. Pio saß auf der Bank. Der war, hat sich auf die Bank gemacht und alles.
Oh, doch. Schön. Dass er soweit wieder.
Ja, dass er soweit wieder fit ist. Ja. Und das wollte ich gerade sagen: Osee, wenn ich seinem Instagram-Account, glauben darf, ist er auch wieder fit.
Sauber.
Zumindest hat er irgendwie sowas geschrieben, so I'm back oder sowas ähnlich. irgendwie so in seiner Insta-Story. Hoffe ich auf jeden Fall.
Alles schön und gut. Habe mich auch gefreut, die Leute zu sehen. Um eine Person habe ich mich noch viel, viel mehr gefreut.
Ja.
Das war Erik Domaschke im Tor.
Oh ja,
stimmt. Alter Falter, Erik, Respekt und Respekt an unsere Physios, dass ihr den so schnell wieder aufgebaut habt. Der Ausband ist da. Aber ihr habt auf jeden Fall alles so hingekriegt, dass er so mobilisiert ist, dass er gesagt hat, Junge, Derby, da schnallt ich Osnabrück weg.
Hat er auch einen sehr guten Job gemacht. Einen sehr guten Job, absolut. Und er hat auch gesagt, ist auch nicht so, dass man jetzt gesagt hat, okay, wir spritzen ihn fit oder so. Nein, nee, hat er gesagt, er war fit. Wenn ich Schmerzen gespürt hätte, hätte ich das definitiv nicht gemacht. Und das finde ich gut, weil kein Derby der Welt ist es wert oder kein Fußballspiel der Welt ist es wert, dass man dann sagt, okay, ich schluck hier die Pillen und spritze die Scheiße da rein. Hauptsache, ich kann irgendwie laufen, weil das wird er dann in 30 Jahren merken, dass das eine Scheißidee war. Und genauso wird beim ersten Mal mit dem Gehandel, das finde ich super.
Richtig. Ich meine, er hat sonst auch einen Top-Ersatz, also er braucht mit Schmerzen nicht spielen, weil Hasi hätte es auch mit Sicherheit gut gemacht.
Da weiß er auch.
Hasi war auch ja warm, also er hat sich auch in einer Halbzeit warm gemacht und so, war ja immer vielleicht auch noch, klar ist man das mit
kann Vorsicht ja denkt, aufreißen,
wenn was ist, dann muss er halt schneller vom Platz und so, top, aber die Energie, die Erich dabei hatte, kam bestimmt auch von Mandy, die war ja auch bei uns im Fanblog, ne? Und das hat ihn bestimmt auch beflügelt und alles top. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass das, also nach einer Woche, da habe ich nicht mitgerechnet,
100%. Ich auch nicht, beim Außenmatris niemals. Also 2 Wochen mindestens. Und dann mal gucken, sozusagen. Wir wissen ja, wie das mit dem Muskelfaser ist bei Putti gewesen, weil das ist immer so im Hinterkopf gewesen bei mir. Da habe ich gedacht, okay, so ein Außenmatris, der verheilt wahrscheinlich auch nicht so ganz schnell bei dem alten Mann. Aber ja. Deswegen habe ich die letzte Folge übrigens auch nicht für Thilo genannt, sozusagen. Hashtag für Thilo habe ich jetzt weggelassen, weil ich gesagt habe, es ist eigentlich unfair, wenn dann auch ein anderer verletzt ist oder mehrere andere verletzt sind dann einfach nur. Also es ist nicht so, dass wir jetzt immer noch gute Besserung und
Thilo hat schon eine Leidenskarriere. Auch rechtfertigt, dass man diesen Hashtag benutzt.
Ja. Ich werde ihn jetzt in die Folgen trotzdem nicht mehr reinnehmen, aber ich werde ihn immer noch schreiben auf jeden Fall. Weil wir haben ja immer noch andere Verletzte. Auch ein Osee, der hat auch eine längere Leidensgeschichte für sich so hinterher. Deswegen. ist das vielleicht sonst ein bisschen unfair, den, weil wir sind ein Team, wir sind nicht nur der Captain oder nicht nur der Torhüter, sondern nicht nur der Stürmer oder wie auch immer. Wir sind ein Team, wir sind alle Mappener Jungs und Mädels. Von daher sind alle gleichwertig, hundertprozentig. Aber gut, Tilo hat es auf jeden Fall, wie du schon sagtest, diese Leidensgeschichte bei Tilo, die ist schon außergewöhnlich und ja, echt tragisch. Und ich hoffe, dass er vielleicht zur Winterpause wieder oder ja, zur Rückrunde wieder irgendwann einsteigen kann. Vielleicht nicht direkt, aber ja, wenn das er wieder dabei ist. Fürs Derby zu Hause, hoffe da wieder fit ist. Das wäre schön.
Aber sich da nichts einfängt,
bitte. Nee, bitte nicht. Ja, Saarbrücken am Samstag jetzt.
Ich würde gerne noch kurz einen Gruß loswerden.
Du darfst gerne, ja.
Ja, kurz bevor wir nur noch eben Saarbrücken erwähnen. Denn ein lieber Gruß geht raus an meinen ehemaligen Arbeitskollegen, wobei eigentlich ist das noch, weil wir sind ja trotzdem alle noch Landesbehörde. Okay. Den lieben Simon in Lingen sitzend, in Fürstenau wohnt, der mit mir halt vor und nach dem Derby so ein bisschen hin und her getickert hat und der halt auch zugeben musste oder er selbst von sich aus geschrieben hat, ihr macht hier das Spiel, wir schießen das Tor. Ist vielleicht auch eine gute und faire Analyse von einem VfL-Fan, das muss ich vielleicht dazu sagen, ja, er ist ja absoluter VfL-Fan.
Du für Leute kennst.
Ja, wir wurden gezwungen, in einer Abteilung zu arbeiten.
Na gut.
Und nichtsdestotrotz finde ich das cool halt, dass du das also auch so gesagt hast, auch wenn du mir natürlich dann nachher das Freude-Video mit dem Derby-Sieger-Song
geschickt hast.
Das gehört dazu. Das gehört natürlich auch dazu, alles gut. Und ja, ich hoffe, wenn du in Meppen bist zum Rückspiel, dass wir dann gemeinsam Bier trinken, damit Lukas auch mal ein Gesicht bekommt.
Sehr gut, ja. Da fällt mir auch gerade ein, das ist ja so ein bisschen vergleichbar mit unserem Havelse-Spiel, wo dann auch Rico gesagt hat, wir müssen uns nicht schämen für den Sieg. Und genau das gleiche hat Dani Schering gesagt, das ist der Trainer von Osna, der hat auch gesagt, für den Sieg müssen wir uns definitiv nicht schämen. Da haben sie auch alle recht, also ist so. Wenn man gewinnt, hatte das immer Gründe sozusagen. Und wir haben halt das Tor, eine Tor weniger geschossen als die, deswegen haben die halt gewonnen. Und deswegen müssen sie sich dafür nicht schämen. Die können sich auch gerne Derby-Sieger schreien. Man sieht sich zweimal im Leben und in Meppen werden wieder schreien.
Da würde ich dir gerne noch eine Regel mitgeben, die wir am Donnerstagabend früher immer sehr häufig verwandt haben. Wer gewinnt, hat recht.
Wer gewinnt, hat recht. Ja, das ist halt so, ja.
Liebe Grüße auch an die Pokerrunde, wo wir schon dabei sind.
Da fällt mir auch ein, der Philipp Kühn hatte dann noch ein Interview, das ist mir auf YouTube entgegengesprungen, weil wenn man ja einmal, ich habe mir ja die Pressekonferenz vor dem Spiel angeguckt und dann wird man ja jetzt mit Osnabrück-Videos zugebombt, das war der Nachteil. Und da stand halt irgendwie drin, war zwar kein gutes Spiel, aber es war harte Arbeit oder so, da muss ich mal an dieses Meme denken. Kennst du das Meme? It's not much, but it's honest work.
Ja, ja.
Und das passt auch so ein Bauer, der das sagt, und das passt ja zu Philipp Kühn hundertprozentig.
Ja, das mit dem Bauer meinst du, oder?
Ja, ja, genau. Und naja, gut, egal. Haken wir das Derby ab, gucken wir noch ein bisschen auf auf Saarbrücken.
Gewonnen habt ihr. Mit Ruhm habt ihr euch trotzdem nicht bekleckert. Wir sehen uns in der Rückrunde.
So sieht's aus, genau. Und Saarbrücke, ich guck mal, wo die jetzt gerade stehen. Wir übrigens nur noch 3 Punkte Vorsprung vor einem Abstiegsplatz.
Drei nur noch.
Platz 15, ja, sind ein bisschen runtergereicht worden, weil alle da unten gewonnen haben. Havelse hat gewonnen tatsächlich. Viktoria Köln hat verloren gegen Havelse, aber Würzburg, Zwickau, Karlslautern, Freiburg haben alle gewonnen. Duisburg hat gewonnen. Ja, und jetzt kommt der 6. Saarbrücke mit 15 Punkten. Mhm. 13 Tore, 9 Gegentore. Ja, wir übrigens mit 7 Toren stehen schlechter da als zum Zeitpunkt letzte Saison. Haben wir letzte Woche auch gesagt, aber logisch, wenn man noch kein Tor geschossen hat, ist das immer noch so. Aber wir stehen punktetechnisch immerhin klar besser da und das ist ja darauf, wo es ankommt. Saarbrücken. Das letzte Heimspiel haben wir 1-0 gewonnen, ein sehr schmeichelhaftes 1-0, aber gut, fast alle Siege letzte Saison waren ja sehr schmeichelhaft. Ach,
gegen Saarbrücken meinst du? Ich wollte gerade sagen, wir haben letztes Heimspiel noch nicht gewonnen.
Nee, nee. Und ja, das müssen wir jetzt einfach wieder, die Tugenden müssen jetzt die gleichen sein, wie gegen Osnabrück. Entschuldigung, Frosch im Hals oder wie man das so sagt.
Nee, das ist Apfelschorle.
Also. Und ja, deswegen einfach nur mehr Mut im Abschluss, mehr Standardvarianten sich dann auch ausdenken, einfach nicht nur einfach die Flanke in die Mitte und hoffen. Das hat jetzt 9 Spieltage lang nicht so gut funktioniert. Haben wir überhaupt Standardtor? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Doch, 2 Meter haben wir gemacht und gekriegt und gemacht. Das ist so. Aber sonst alles noch etwas mau und deswegen sich da mal ein bisschen was überlegen, im Training was probieren, auch einfach mal nicht, also unorthodoxe Sachen ausprobieren, außer irgendwie das Tor über die Linie drücken, die von den Rängen wird die Unterstützung da sein, wie immer.
Definitiv.
Ist ja auch, glaube ich, schon wieder ausverkauft oder fast ausverkauft.
Zumindest aus Block P.
Auf jeden Fall sehr, sehr viele, also alle Sitzplatzkarten waren ja schon weg und ich habe heute noch gelesen.
Irgendwas von 14 Plätzen habe ich noch
gelesen. 14 Plätze auf der Exxon, ja genau. Und Süd ist vielleicht noch ein bisschen was. Ja, wie viele aus Saarbrücken kommen, keine Ahnung. Die haben ja, glaube ich, eine große Fangemeinde. Da könnt ihr vielleicht auch ein bisschen was mit rüberschwappen.
Spoiler-Alarm, wir sind auf jeden Fall da und wir geben alles. Und ich hoffe, das tut ihr auch. Und dann soll es wohl werden.
Hoffe ich doch.
Wir sind guter Dinge.
Genau.
Und dann hören wir uns nach dem Saarbrücken-Spiel.
Auf jeden Fall.
Bis dann.
Ciao.